9 Sonntage habe ich jetzt hintereinander gepredigt. Heute ist der 10. Ich freue mich, dass dann die nächsten beiden Wochen mal jemand anderes dran ist. Aber heute darf ich noch einmal predigen. Und meine erste Serie, die ich hier in der Gemeinde gepredigt habe, ich hoffe, die meisten erinnern sich, war eine Predigt, wo es um die Gemeinde ging. Wie sieht eine Gemeinde aus, die Gott sich vorstellt? Eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes, eine Kirche nach dem Herzen Gottes. Jetzt, die letzten 8 Sonntage, ging es um Herausforderungen in der Nachfolge Jesus. Es ging um Themen wie Macht und Leiterschaft, den richtigen Umgang mit Geld und auch jetzt, die letzten beiden Sonntage, mit Sex oder unserer Sexualität. Wie gehen wir damit um, so dass es Gott ehrt und dass es auch letztlich für uns gut ist? Und ich freue mich schon, bald, nämlich im Dezember, im Advent, eine neue Serie zu starten, wo wir einfach mal ganz klar und konkret auf Jesus schauen. Es ist immer schöner, über Jesus zu predigen, als über Herausforderungen zu predigen. Ja, und wir wollen im Advent eine Serie haben, wo wir über Jesus reden, über das, wer er ist, über das, was er tut. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte uns alle ermutigen. Petra wird nachher auch noch kurz was dazu sagen. Lasst uns diese Adventszeit ganz besonders auch dafür nutzen, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit in unsere Kirche einzuladen, damit sie Jesus kennenlernen können. Wir wollen Jesus groß machen. Wir wollen erwarten, dass Jesus uns begegnet. Darum geht es letztlich an Adventszeiten, darum geht es um Weihnachten. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern ein Gott, der sich nahbar macht, der uns begegnen möchte, der uns in unserer Not, in unserer Herausforderung für uns da sein möchte, der uns heilen, befreien, erretten möchte. Und das wollen wir ja im Dezember ganz besonders groß machen. Und ich sage das jetzt mal schon an, dass ihr schon mal drüber nachdenken könnt, wen könnte ich vielleicht einladen? Wer in meinem Umfeld braucht Jesus? Ja? Und weitere Infos gibt es dann von Petra dazu. Aber ich wollte es einfach schon mal so ankündigen, weil mir das echt am Herzen liegt, dass wir eine Kirche sind und natürlich wir zusammenkommen als Gemeinde, die wir an Jesus glauben, aber wo auch immer Menschen willkommen sind, die Jesus noch nicht kennenlernen, damit sie ihn kennenlernen können. Gut, soweit die Vorschau und der Werbeblock. Jetzt zu heute. Die letzte Predigt über das Thema Sexualität. Und wahrscheinlich die, die mich in der Vorbereitung am meisten herausgefordert hat. Doch bevor ich starte, habe ich mir gedacht, das soll auch nicht nur ich reden, ich habe jetzt schon lange geredet, sondern habe ein Ehepaar gebeten, uns mal ein bisschen von ihnen und ihrer Ehe zu berichten. Und dafür darf ich Claudia und Johann mal nach vorne bitten. Lasst uns denen mal einen kräftigen Applaus geben. Ja. Bühne frei.
Ja, oh. Der Anfang in der Serie bei der letzten 8 oder 9 Sonntage habt ihr sicher euch selber mal gesehen in den Beispielen, wo der Pastor Martin gesagt hat. Und jetzt sagen wir von unserem Leben, unserem Eheleben, gehen wir mal zurück, 35 Jahre zurück. Oder vielleicht schon länger, oder? wo wir uns kennengelernt haben. Und der Martin hat ja mal gesagt, du musst dich ganz klar entscheiden für eine Frau. Also wenn du dich dann entschieden hast, dann gibt es noch Millionen andere, aber das ist meine Frau, die neben mir. Das ist die schönste und die liebste für mich. Ja, und also bei mir war es so, dass ich gern Junggeselle oder ein junger Kerl hat mit vielen Kumpels und ich war einfach gerne weg und die Nacht zum Tag macht und dann habe ich halt die Claudia getroffen. Und, aber dann war einfach der Punkt, wo ich mich entscheiden durfte, entweder weiterhin mit meinen Kumpels oder Claudia, also beides miteinander ging einfach nicht. Ja, und dann?
Also, es war Fasching 1986. Also, Frauen wissen sowas meistens besser. Habe ich meinen Mann kennengelernt. Also, für mich war es eine Offenbarung, weil ich war mit 17, war ich unsterblich in einen Ex von meiner Schwester verliebt und er hatte keinerlei Interesse an mir. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich mir nimmer geben. Also so nach dem Motto, mein Partner, der möchte ich mal nicht auf diese Art so hirnlos kennenlernen. Und als ich den Johann getroffen habe, war das für mich wie eine Offenbarung. Und ich glaube, das hat ganz viel mit mir gemacht, nachher in dem ganzen Bezug Treue und Durchhalter. Weil es war, in mir war plötzlich, da sitzt jemand dir gegenüber, der ist wertvoller, ist tiefer wie das, was du außen siehst. Also das war für mich echt eine Offenbarung. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel in mir Durchhaltevermögen gegeben.
Ja, und da wir ja nicht allzu lange Zeit haben jetzt zum Reden, machen wir einen Sprung. Nach 3 Jahren haben wir uns dann entschieden zum Heiraten. Dann haben wir Hochzeit gehabt. Und haben uns dann auch entschieden, bei mir zu Hause einzuziehen. Also sprich, in meinem Elternhaus, aber nicht in der gleichen Wohnung, sondern einen Stock höher. Also das war ein Zweifamilienhaus und da sind wir dann oben eingezogen. Das war eigentlich eine Vernunftlösung dort. Aber auch nicht ganz einfach.
Nicht einfach ist gelinde gesagt, das ist noch sehr schmeichelhaft. Also als ich beim Johann das erste Mal im Haus war, so zum Kennenlernen, hatte ich so dieses Gefühl, hoch, runter, nicht gut genug für meinen Sohn. Und ich habe mich 2 Jahre geweigert, in dieses Haus einzuziehen, weil ich hatte schon eine eigene Wohnung als Dorfhelferin. Und diese Wochenendbeziehungsgeschichte, die konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen. Und dann habe ich mich diesem Willen seiner Eltern gebeugt, so nach dem Motto, okay, ohne die Wohnung kriege ich ihn nicht, dann nehme ich ihn halt mit dieser Wohnung. ja.
Ja. Das war also noch nicht alles. Das war, mir war dann 8 Wochen verheiratet und dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall mit Gleitwirbel und also richtig übel, sodass ich also 14 Monate krankgeschrieben war dann und viele Krankenhausaufenthalte hatte.
Also ich war dann 8 Wochen in diesem Haus und mein Mann ist am Morgen früh Bette gezogen, zusammengekracht. Und dann war es 6 Wochen in Biberach. Und da ist bei mir eine Wunde entstanden. Jetzt bin ich wegen dir in dieses Haus und du hast mich verlassen. Also es hat sich dann nur alles um ihn gedreht. Er ist krank, ach der arme Johann. Und das 14 Monate lang. Und da ist in mir einfach was zerbrochen. Also es waren immer, wenn er weg war, waren es 6 Wochen am Stück und ich muss die Stellung halten.
Ja, also das war nicht einfach. Da war ja 6 Wochen Biberach, dann war noch Bad Buchau Krankenhaus, dann Bad Buchau Reha, Uni-Klinik und ja, alles Mögliche. Also es war auch nicht ganz einfach, wie es weitergeht. Jetzt in der Not, also machen wir wieder einen Schritt weiter, weil wir ja, haben wir uns natürlich auch gesehnt, Beziehung zu leben und haben durch Freunde auch Jesus kennengelernt. Ja, da machen wir jetzt also einen ganz krassen Zeitraster machen. Ja. Und sind auch bestimmte Umstände, also sind wir auch hier in die Gemeinde gekommen, 95 war das, oder? Ja. Und Da in der Zeit, in der Anfangszeit, war dann auch CMT, christliches Männertraining. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass also am Arbeitsplatz war es immer so, dass man die anderen, die hatten die Frauen, die unkompliziert waren, gut drauf waren, nie kein Problem hatten. Und denke ich immer, nur Claudia will, dass wir mehr redet oder mehr Gemeinschaft haben, mehr Zweisamkeit haben und. Und da habe ich dann beim CMT gehört, dass es jeder Mann, der hier war, war ehrlich genug zum Sagen, dass er auch nicht immer nur auf Wolke 7 schwebt. Ja. Und das war für mich echt wichtig, weil zu dem Zeitpunkt habe ich echt gemeint, wir zwei haben da nur das Problem. Und die Ehrlichkeit unter uns Christen oder halt bei den Männern war einfach gut und schön und wertvoll.
Also es war eine Zeit, wo dann ja, unsere vier Kinder auf die Welt gekommen sind, wo wir nochmal alles hinter uns gelassen haben, nach 4 Jahren ein Haus gekauft haben, 10 Jahre in dem Haus renoviert. Also ich wünsche es keinem. Und ich denke, die Nerven waren ganz, ganz oft einfach blank. Also ich für meinen Teil habe mich oft sehr einzelkämpferisch gefühlt, sehr ja, verlassen, habe sehr viel Lobpreismusik gehört, habe mit meiner Lebensübergabe praktisch auch alles andere gestrichen. Ich habe eine Zeit kein Radio mehr gehört, kein Fernsehen mehr geschaut. Ich habe wirklich einen Kurswechsel vollzogen. Also wirklich, ich hatte manchmal so tiefe Berührungen von Gott, dass wenn ich ein Lied gehört habe, dass ich mit allem aufhören musste, hinsitze und geheult habe. Und ich habe dann was gespürt von der Liebe Gottes für mein Leben, dieses, ich bin wertvoll, ich bin geachtet, ich bin, und da hat ein Heilungsprozess begonnen. Und ja, der läuft immer noch, dieser Heilungsprozess.
Ja, und es war dann auch schön mit 4 kleinen Kindern eigentlich auf dem richtigen Weg zu sein, dass wir auch unsere Kinder das mitgeben haben können. Jesus liebt dich, egal wie du bist. Und dass man einfach wertvoll ist. Und auch ich als Vater, wo oftmals Fehler gemacht habe, auch in der Erziehung oder im Alltag halt mal falsch reagiert habe oder sonst was, dass man das einfach abgeben kann und die Vergebung einfach groß ist. Mit Kindererziehung und auch in unserer Ehe, was einfach schön ist. Und auch in der Zeit haben wir immer wieder Familienfreizeiten gemacht hier von der Gemeinde. Da war die Familie Rees und die Familie Wilat, wo ja auch 4 Kinder haben. Und Rees 3 und da waren die Kinder so untereinander und war einfach ein Segen. Ja. Für uns auch, die Gemeinschaft. Ja.
Also schön war für uns auch, dass wir miteinander auf dem Weg waren. Also unsere Bekehrungsgeschichte ist schon absolut Hammer. Das ist schon ein Zeugnis für sich wert. Dürft ihr gerne mal auf uns zukommen. Also das war einfach absolut Hammer. Also wirklich Eingreifen Gottes. Und ich denke, mir würdet hier nicht stehen, wenn wir nicht zu Gott gefunden hättet, wenn nicht Jesus unser Herz geheilt hätte, wenn er unsere Sicht über uns selber nicht so gravierend verändern konnte, dieses grundsätzliche, du bist wertvoll in meinen Augen, das erhebt einen Menschen, das macht heil. Und wir sind eigentlich, wie wir hier stehen, als Ehepaar, sind wir ein Wunder.
Ja. Und ganz kurz noch. Wunder hört sich ja immer so an, gell? So übernatürlich oder so. Aber Wunder ist es eigentlich, wie Gott an einem arbeitet. Man denkt ja oftmals, Gott, du musst ein Wunder machen, dass wir zusammenbleiben. Und dann, wow, und das ist es so, aber so ist es nicht, weil Gott verändert jedem sein Herz, so dass man zueinander findet, dass man sich vergeben kann, dass man bereit ist, miteinander zu leben und miteinander zu kämpfen. Und das ist schön. Danke, Jesus.
Ja. Eigentlich hat der Martin uns gefragt, Duell oder Duett, die Predigt hätte eigentlich letzten Sonntag, also das Lebenszeugnis letzten Sonntag schon sein sollen. Aber als uns vor 3 oder 4 Wochen der Martin gefragt hat, dass ihr einfach mal seht, Duell oder Duett, wie unterschiedlich wir sind. Ich habe gleich Ja gesagt, er hat gleich Nein gesagt. Und das hat jetzt ein bisschen Arbeit am Prozess braucht. Er ist ein sehr friedliebender Mensch und ich bin ein sehr dynamischer, impulsiver Mensch. Also von unserem Naturell her, wir ergänzen uns wunderbar.
Ja, vielen Dank. Ich brauche ganz Petra geben. Ah, ja. Ja, vielen Dank für eure Ehrlichkeit und dass ihr ja, uns alle an eurem Wunder habt teilhaben lassen. Ein Wunder, das ist wohl ein passender Begriff, aber es ist kein Wunder, was vom Himmel gefallen ist, sondern auch ein Wunder, was ihr durch eure Treue, euer Festhalten, euer Kämpfen miteinander, füreinander auch ermöglicht habt. Genau, lasst uns noch mal einen kräftigen Applaus den beiden geben. Yes. Ja, ich denke, die beiden oder das, was die beiden berichtet haben, gibt uns einfach einen klaren Blick, dass Ehe etwas Wunderschönes sein kann, aber dass Ehe auch sehr viel Frust mit sich bringen kann. Sehr viel Herausforderung, sehr viel Kampf, Zweifel, Streit und andere Dinge. Letzte Woche hatte ich ja quasi schon so ein bisschen angeteasert, über was ich heute sprechen möchte. Und da hatte ich gesagt, ich möchte heute darüber sprechen, was ist, wenn meine Wünsche sich nicht erfüllen? Was ist, wenn ich nicht den Richtigen finde oder mit jemand verheiratet bin, wo ich zumindest zeitweise denke, es ist nicht der Richtige oder die Richtige, wo ja, die Ehe sich auseinander oder gegeneinander gelebt hat. Und passend dazu möchte ich den Titel für meine Predigt heute wählen, Frustration oder Frust oder Vertrauen. Man könnte es auch umformulieren und sagen, zwischen Frust und Vertrauen. Denn ich glaube, in diesem Spannungsfeld zwischen Frust und Vertrauen leben wir alle ein Stück weit. Und ich habe meine Definition von Frust oder Frustration nachgeschlagen. Bei Wikipedia steht, eine Frustration ist das Erlebnis eines unfreiwilligen Verzichts auf Erfüllung einer Erwartung oder eines Wunsches. Also ich habe eine Erwartung, ich habe einen Wunsch, aber er wird einfach nicht erfüllt. Und das führt zu Frust. Es handelt sich bei der Frustration in der Regel um ein temporär begrenztes Empfinden einzelner Situationen. Also normalerweise ist Frust etwas Begrenztes, etwas passiert und dann bin ich frustriert. Aber immer wieder kommt es eben auch vor, dass immer wieder neue Dinge Frustration hervorrufen und dann so eine Art Dauerfrost entsteht. In der Umgangssprache wird der Begriff Frust verwandt, um ein Gefühl des Missmuts bzw. der Verdrossenheit zu benennen. Wir alle erleben Frust in unserem Leben. Kein Leben ist frei von Frustration. Aber ich glaube, Frust oder Frustration im Bereich der Sexualität ist häufig, oder im Bereich der Partnerschaft, ist häufig besonders intensiv. Weil Sexualität, Partnerschaft ist etwas, was uns sehr tief im Innern berührt, was bis an den Kern unserer Identität heranreicht. Und wenn wir in diesem Bereich Frustration erleben, dann ist es häufig nicht nur so eine oberflächliche, oh, ich bin halt ein bisschen genervt Frustration, sondern dann ist es was, was uns wirklich tief innerlich beeinflusst und hinunterzieht. Und die Frage ist jetzt, ob wir unser Leben von diesem Frust, den wir alle an der einen oder anderen Stelle erleben, bestimmen lassen. Ob wir uns davon herunterziehen lassen. Oder ob wir es schaffen, auch im Frust, in unerfüllten Wünschen, unser Vertrauen immer wieder neu auf Gott zu setzen. Und gemeinsam möchte ich mir mit euch drei verschiedene Situationen anschauen, die zu Frust führen können oder die damit verbunden sein können. Drei verschiedene Situationen. Und ich liebe ja Predigten mit klarem roten Faden. Das werde ich heute nicht so 100% schaffen, weil die drei Situationen sehr unterschiedlich sind. Aber was sie verbindet, ist die Herausforderung und Frustration. Ich möchte gerne mit euch schauen in Matthäus 19. Dort spricht Jesus mit seinen Jüngern über Sexualität und Ehe. Und ich lese einfach mal vor, ab Vers 5. Und es heißt weiter: Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Jesus zitiert hier 1. Mose 2, das hatten wir letzte Woche ja schon gelesen, und macht damit klar, dass Sexualität, Sex einen verbindlichen Rahmen braucht, und für Jesus ist dieser verbindliche Rahmen die Ehe. Doch auf diesem Vers aufbauend redet er dann weiter über das Thema. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Und warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und sie dann fortschicken darf? Fragten sie, die Jünger. Jesus antwortete: Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war das nicht Gottes Wille. Ich sage euch, ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. Da sagten die Jünger zu Jesus: Dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreiches willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handelt danach. Ehe ist eine Entscheidung fürs Leben. Heutzutage setzen ja viele Menschen Liebesglück mit Lebensglück gleich. Und wenn ich in meiner Ehe kein Liebesglück mehr habe, dann denken sie, da muss ich mir wohl jemand anderes suchen, um wieder neues Lebensglück zu finden. Aber das verneint Jesus hier sehr klar. Letzte Woche hatte ich ja schon über Paulus gesprochen und sein Ideal sogar der Ehelosigkeit um des Evangeliums willen. Aber wenn wir uns entscheiden zu heiraten, dann, sagt Jesus, ist es eine Entscheidung fürs Leben. Denn die Ehe ist eben nicht nur ein Bund zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Mann, Frau und Gott. Gott, der das Ganze segnet, Gott, der das Ganze zusammenfügt. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und so macht Jesus seinen Jüngern klar, dass Ehe ein Bund, eine Entscheidung fürs Leben ist. Eine Entscheidung, die nicht einfach beim ersten Problem oder bei mehreren Problemen aufgelöst werden soll. Und die Jünger, die sind davon ganz schön schockiert. Ja, ich finde diesen Vers 10 ja so markant. Ich habe ihn noch mal in einer anderen Übersetzung mitgebracht. Seine Jünger sagten zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Also, wie viele von den Jüngern verheiratet war, wissen wir nicht. Zumindest von Petrus wissen wir, er war verheiratet, denn sonst hätte er keine Schwiegermutter gehabt. Aber ob noch andere verheiratet waren, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die Jünger zumindest ein Bild von Ehe hatten. Und ihr Bild von Ehe war so: Na, wenn man sich nie wieder scheiden lassen darf, dann sollte man besser gar nicht erst heiraten. Sonst manövriert man sich vielleicht in eine Situation, wo man nie wieder rauskommt. Und ja, das ist schon ganz schön menschlich, pragmatisch. Denn offensichtlich hatten die Jünger mitbekommen, dass eine gute Ehe keine Selbstverständlichkeit ist. Ja? So ist es ja manchmal, wenn man nicht verheiratet ist, dann hat man das Bild: Sobald ich verheiratet bin, bin ich glücklich. Aber eine gute Ehe, Glück in der Ehe, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Fast jeder Verheiratete erlebt früher oder später Frust in seiner Ehe. Situationen, die ihn überfordert und wo er sich fragen muss: Was mache ich jetzt damit? Und Ich möchte einfach da in dieser Situation diejenigen, die in der Ehe Frust erleben, einfach ein paar Punkte mitgeben. Das erste ist, lasst uns als Ehepartner immer wieder auch an das Gute erinnern. Wenn man in so einer Situation ist, wo man frustriert in der Ehe ist, dann neigt man dazu, all das Gute, was ursprünglich dazu geführt hat, sich für den Partner zu entscheiden, in Vergessenheit gerät. Und man nur noch das Schlechte sieht, das, was nicht gut läuft, das, was einen nervt und anstrengt. Und dann neigt man dazu, im Selbstmitleid zu versinken. Ich, armer Wicht, komme da nicht mehr raus. Und so lasst uns als frustrierte Ehepartner immer wieder an das Gute erinnern, was die Ehe auch mit sich bringt. Und lasst uns gemeinsam darüber reden, als Ehepaar, und dafür kämpfen. Ja, so wie auch Claudia und Johannes gemacht haben. Lasst uns externe Gesprächspartner um Hilfe holen und uns Rat von außen holen. Und zuletzt, lasst uns Gott um Hilfe bitten, dass er uns von innen herauf verändert, dass er uns neue Liebe schenkt und dass er uns die Kraft gibt, zusammenzuhalten. Das sagt auch Jesus in Vers 11. Nicht jeder kann dies verstehen. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Jesus hat diese Aussage der Jünger, dann ist es ja überhaupt dumm zu heiraten, nicht relativiert. Er hat nie gesagt, doch, natürlich, du musst heiraten. Er weiß um die Herausforderung der Ehe. Er relativiert sie nicht. Aber er bringt den Faktor Gott da rein. Mit Gottes Hilfe kann das gelingen. Mit Gottes Hilfe kann eine Ehe vom Frust wieder zur Freude kommen. Gott kann uns dabei helfen, anstatt nur auf unseren Frust zu schauen, ihm zu vertrauen, dass er eine Lösung hat, dass er Hoffnung auch für unsere Ehe und unsere Zukunft hat. Und Ehen, die es schaffen, so eine Krise zu überwinden, sind im Nachhinein häufig glücklicher als vorher. Es lohnt sich also, für eine Ehe zu kämpfen. Allerdings möchte ich auch sagen, dass Jesus auch sagt, es gibt Situationen, wo eine Ehe beendet werden darf. Er nennt hier Ehebruch als Beispiel. Und klassischerweise und zuerst ist damit sexuelle Untreue gemeint, wenn ein Partner sexuell dem anderen untreu ist. Aber Ehebruch kann auch etwas anderes sein. Ehe ist ein Versprechen, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Aber wenn ein Ehepartner in ständiger Angst vor seinem Partner leben muss, weil er vielleicht ausrastet und gewalttätig wird regelmäßig, dann ist das auch eine Form von Ehebruch. Das Versprechen, füreinander da zu sein, ist gebrochen, wenn permanent die Angst regiert. Und trotzdem ist die Ehe ein hohes Gut. Und bevor man sich entscheidet, daran zu rütteln, sollte man sich Hilfe holen. Und das möchte ich uns allen mitgeben. Wenn wir Krisen in unserer Ehe haben, dann sind wir nicht die Ausnahme, sondern sind wir die Regel. Aber es ist ein Fehler, zu warten, darüber zu reden, bis es zu spät ist. So viele Paare holen sich Hilfe, wenn man denkt, jetzt ist Hopfen und Malz schon verloren. Also wenn wir Herausforderungen in unserer Ehe haben, lasst uns unsere Gemeinde zu einem Ort machen, wo wir darüber reden. Such dir jemanden, dem du vertraust, in unserer Kirche oder außerhalb, und lasst uns über unsere Herausforderungen in der Ehe sprechen. Lasst uns gemeinsam mit Gottes Hilfe und mit externer Hilfe an unseren Ehen arbeiten, damit sie ein Ort der Freude und nicht der Frustration werden. Themenwechsel. Nachdem Jesus jetzt über die Ehe gesprochen hat, macht er einen bemerkenswerten Schwenk und redet über Sexualität ganz allgemein. Vers 12. Manche werden unfähig zur Ehe geboren. Andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreiches willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handelt danach. Jesus beschreibt weitere Situationen im Bereich der Sexualität, die herausfordernd und schwierig sind. Und ich möchte das einfach zum Anlass nehmen, über zwei weitere Frustrationssachen zu sprechen im Bereich der Sexualität. Und das erste ist Single sein. Und danach möchte ich über Menschen sprechen, die aus verschiedenen Gründen nicht zur Ehe geeignet sind oder nicht in eine Ehe hineinpassen. Single sein habe ich überschrieben mit Single sein, aber nicht allein. Uhu, Reim. Die Ehe ist eine Herausforderung, das hatten wir schon. Doch das Single sein ist genauso eine Herausforderung. Ich meine, für Paulus hatten wir ja schon festgestellt, ist es eigentlich das Ideal, um des Evangeliums willen Single zu sein. Um des Evangeliums willen auf Ehe und Partnerschaft zu verzichten. Aber was ist mit denen, und das ist wahrscheinlich die Mehrheit der Singles, die sich eigentlich doch nach einem Partner sehnen, die sich nicht bewusst dafür entschieden haben, Single zu sein, sondern die eigentlich einen Partner suchen, aber ihn nicht finden. Die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte auf der Suche sind, aber einfach niemanden finden, wo sie das Gefühl haben, das passt. Und wie ist es, wenn ich vor Verlangen brenne? Ja, so hat ja Paulus gesagt, dann sollst du heiraten. Aber ich finde eben nicht den Passenden zum Heiraten. Wenn ich mich dauerhaft nach Liebe, nach Zweisamkeit, nach Geborgenheit zwischenmenschlich gesehen sehne, aber diesen Raum nicht finde, weil der Partner ausbleibt. Und ich glaube, für so eine Situation gibt es keine einfache Lösung. Es gibt nicht die drei christlichen Schritte zum Liebesglück. Oder befolge einfach diese vier Regeln und bete nur genug, dann wirst du schon das Glück in der Ehe finden. Über alle Zeiten hinweg gab es Menschen, die keinen Partner für ihr Leben gefunden haben, obwohl sie einen gesucht haben. Und früher war es wahrscheinlich noch mehr als heute, denn ja, die Möglichkeit, seinen Partner aus Liebe selbst zu wählen, die ist noch gar nicht so lang die vorherrschende Methode der Eheschließung auf unserer Welt. Jahrelang wurden Menschen einfach durch Verträge der Familien zusammengeführt oder durch, wenn sie Leibeigene waren in Europa, durch ihren Dienstherren oder Lehnsherren in eine Ehe hineingebracht, die sie vielleicht gar nicht wollten. Und auch wenn ich persönlich nur relativ kurz Single war, also ich habe früh geheiratet und deshalb, ja, bin ich mir auch bewusst, dass ich nur begrenzt mich hineinversetzen kann in jemanden, der schon Jahrzehnte auf die Ehe wartet. Und trotzdem möchte ich auch da ein paar Punkte mitgeben an alle Singles. Ich glaube, als Single ist es umso wichtiger, für andere da zu sein und Freundschaften zu pflegen. Wir sind geschaffen für Beziehung. Wir brauchen Beziehung und die Ehe ist vielleicht die Idealbeziehung, die sich jeder wünscht. Aber auch gute Freundschaften sind eine große Stütze im Leben. Und ich möchte jeden Einzelnen, der Single ist, ermutigen, lass uns nicht sagen, ich muss irgendwann den Partner finden, sondern lass uns heute und hier in gute Freundschaften investieren, Freundschaften pflegen. Und wenn wir nicht für unseren Partner da sein können, dann für unsere Freundinnen und Freunde da sein. Ich glaube, dass das ein großer Schlüssel ist. Und die zweite Frage, die wir uns als Single, glaube ich, stellen, oder wir ist falsch, die man sich als Single stellen muss, ist nicht nur zu fragen, wie finde ich den Richtigen, sondern auch, wie werde ich der Richtige? Wir als Christen sind häufig darauf ausgerichtet, ob alle Menschen, wir wollen haben, haben, haben. Wir wollen immer mehr haben. Aber das Evangelium setzt eigentlich immer zuerst, bevor wir etwas bekommen, auf innere Veränderung. Und jeder Christ, auch der Verheiratete, muss sich immer wieder fragen, wie werde ich der Richtige für meinen Partner? Wie kann Jesus mich verändern, damit ich noch mehr der Richtige bin? Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage für jeden, der noch keinen Partner hat. Wo möchte Gott an mir arbeiten, damit ich der Richtige werde? Und das Dritte, was mir auf dem Herzen liegt, was ich allen Singles mitgeben möchte, lass uns ganz fest an Gott hängen. Denn wenn wir denken, endlich, wenn ich einen Partner habe, dann werde ich glücklich sein, dann überfrachten wir unseren zukünftigen Partner schon im Vorfeld mit Erwartungen, die er niemals erfüllen kann. Kein Partner wird dich glücklich machen können. Kein Partner wird dein Bedürfnis nach Glück, nach Annahme zu 100% stillen können. Und wenn das so mein Wunsch ist im Herzen, das ist ein super verständlicher Wunsch. Aber lasst uns immer wieder versuchen, diesen Wunsch zuerst auf Gott zu richten. Zuerst auf Gott zu richten. Denn nur Gott kann uns letztlich wirklich Frieden und Glück geben. Und wenn wir diesen Wunsch an einen Partner haben, dann werden wir ihn damit überfordern und auch abschrecken. Und lasst uns immer wieder den Kern unserer Identität bewusst machen. Ich bin ein Kind Gottes und das ist zuerst meine Identität. Ich bin nicht zuerst Single, sondern zuerst Kind Gottes. Ich möchte aber auch ermutigen, wenn wir Single sind und jemand uns wünschen, lass uns aktiv suchen. Such aktiv nach einem Partner. Ich finde es cool, wenn man sagt, ich gehe auf eine christliche Partnerschaftsplattform, ich besuche regelmäßig Events in anderen Gemeinden, ich suche Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Da darf man auch ganz pragmatisch sein. Jemanden anderen kennenzulernen, ist die Basis, einen Partner zu finden. Und wenn man nie fremde Menschen kennenlernt, naja, dann ist es auch schwer, irgendwann einen Partner zu finden. Ohne dabei natürlich in so eine zwanghafte Haltung zu verfallen, aber einfach ganz praktisch, ja. Wenn ich, jetzt mal ganz, ganz praktisch, wenn ich mir ein Auto kaufen will, dann gehe ich zum Autohändler. Ja, und wenn ich jemanden kennenlernen will als Partner, dann muss ich auch Orte suchen, wo ich so jemanden finden kann, wo ich ihn kennenlernen kann. Ohne mich dabei zu sehr unter Druck zu setzen, aber einfach um Raum für Möglichkeiten zu schaffen. Und letztlich möchte ich sagen, ich möchte alle Singles ermutigen, nutzt die Chancen, die ihr als Single habt, die ihr als Verheiratete nicht mehr habt. Ja, Claudia und Johann haben uns eben ein bisschen berichtet, wie es ist als junges Ehepaar mit 4 Kindern. Da hast du nicht mehr viele freie Minuten. Ich weiß noch, wie wir 4 kleine Kinder hatten. Ich hatte das Gefühl, mein Leben ist ferngesteuert. Da drückt jemand anderes auf die Knöpfe und sagt, was ich machen muss. Ja, da kann ich mir nicht mehr meine Zeit selbst einteilen. Da ist nicht mehr Zeit für Hobbys, Zeit für schöne Urlaube. Gut, wenn du viel Geld hast, kannst du auch mit kleinen Kindern Urlaub machen. Aber da ist dein Leben, zumindest ein Großteil deiner Zeit, fremdbestimmt. Dein Partner, deine Kinder, die Arbeit und dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Und da hat man als Single doch durchaus mehr Freiheiten. Und ich kann nur jeden Single ermutigen, genießt das. Habt Hobbys, investiert euch in Dinge, die euch am Herzen liegen. In die Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Nutzt die Chancen, die ihr habt. Und zuletzt, lasst uns natürlich aktiv oder ermutige ich euch aktiv, das Thema auch im Gebet vor Gott zu bringen. Vielleicht auch andere Leute für euch beten zu lassen. Wenn es euch ein Anliegen ist, wir dürfen alle unsere Anliegen vor Gott bringen. Und er sieht und er hört uns. Damit komme ich zu meinem 3. Punkt. Und den habe ich überschrieben mit LGBTQ+. Was sagt Gott dazu? Ich habe jetzt über Singles gesprochen, die einen Ehepartner suchen. Aber was ist mit denen, die anders empfinden? Die sich sexuell zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, die sich selbst im falschen Körper fühlen oder die sagen, ich will mich eigentlich gar keinem Geschlecht zuordnen lassen. Das kann biologische Gründe haben, wie Menschen, die wirklich mit undiversifiziertem Geschlecht geboren wurden, was sehr wenige sind, aber auch psychologische Gründe haben. Wenn ich mich dem Geschlecht nicht zugehörig fühle, dass mein Körper, das ich habe. Und das ist in unserer Zeit ein sehr emotionsgeladenes Thema, ein sehr komplexes Thema. Und mir ist bewusst, dass ich da keine umfassenden Antworten bieten kann. Und mir ist auch bewusst, dass ich mich, um es in der heutigen Sprache zu sagen, als heterosexueller Cis-Mann nur bedingt in so eine Situation hineinversetzen kann. Nur sehr begrenzt kann ich nachvollziehen, wie sich ja, so jemand fühlt, der davon betroffen ist oder der so empfindet und seine Identität so definiert. Und trotzdem möchte ich versuchen, in Demut, aber mit Klarheit ein paar biblische Gedanken zu dem Thema zu teilen. Und der erste und wichtigste ist, Gott liebt alle Menschen. Und direkt dahinter folgt, alle Menschen sind aufgrund ihrer Sünde verloren und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der innerlich der Heiligkeit Gottes entspricht. Doch Gott möchte, dass jeder Einzelne, der verloren ist, gerettet wird. Deswegen kam Jesus auf diese Welt. Deswegen gab Jesus sein Leben. Und es ist unsere Aufgabe als Kirche, diese Liebe Gottes sichtbar zu machen. Und da müssen wir auch ehrlich sein, an dieser Stelle haben wir Menschen, haben wir Kirchen, meine ich, vielen Menschen, die sich in dem Bereich LGBTQ zuordnen, immer wieder versagt. Wir sind ihnen, ob jetzt du persönlich oder sei es evangelische, katholische Kirche, sei es Freikirchen, oft nicht mit Liebe und Wertschätzung begegnet. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir das anders machen. Dass wir nicht nur die Menschen mit Liebe behandeln, die heterosexuelle Cis-Männer oder Cis-Frauen sind, sondern egal, wie man sich identifiziert, dass wir ihnen mit Liebe begegnen. Amen. Dass wir auch keine Angst vor ihnen haben. Keine Berührungsängste. Und wenn wir sie doch haben, dass wir sie Gott abgeben und sagen, Gott, bitte hilf mir, jeden Menschen zu lieben, auch wenn er anders ist als ich. Aber was wir auch in der Bibel sehen, ist, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das ist in fast allen Fällen biologisch eindeutig zu erkennen. Und im biblischen Menschenbild kann man nicht einfach Körper, Geist und Seele auseinander dividieren. Da ist der Mensch ganzheitlich betrachtet, als Körper, Geist und Seele. Und heutzutage geht man häufig davon aus, dass einem das Geschlecht von außen zugeschrieben wird. Ja? Bei der Geburt, naja, man sieht halt biologisch gesehen ein Junge, es ist ein Junge. Und dann wird ein Geschlecht von außen zugeschrieben. Und das wird in Frage gestellt in der heutigen Gesellschaft. Aber aus meiner Sicht und aus biblischer Sicht sind wir kein Produkt des Zufalls, sondern ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und somit kommt die Zuschreibung, ob Mann oder Frau, auch nicht von der Gesellschaft oder von Menschen, sondern von Gott, der uns als Mann und Frau geschaffen hat. Und ich glaube, es ist nicht gut und nicht gesund, sich über diese göttliche Zuordnung zu Mann und Frau hinwegzusetzen. Und vor allen Dingen nicht gut, wenn man schon Kindern und Jugendlichen, die sich im falschen Körper fühlen, erlauben will, Pubertätsblocker zu nehmen, sich unoperieren zu lassen, obwohl sie noch nicht mal erwachsen sind und gar nicht wissen, welche Tragweite diese Entscheidungen für ihr Leben haben werden. Der nächste Punkt ist, Sexualität braucht Verbindlichkeit. Das habe ich beim letzten Mal klargestellt. In der Bibel findet gelebte Sexualität nicht nach Lust und Laune statt. Nicht, wenn ich gerade Bock habe, dann habe ich mal Sex in der Besenkammer. Sondern da ist eine verbindliche Beziehung, ein Füreinander-Dasein, ein Raum, in dem letztlich auch Kinder ein sicheres Zuhause hätten, wenn sie denn aus der Sexualität entstehen. Und diese Verbindlichkeit in der Ehe ist Voraussetzung für jede gelebte Sexualität. Und somit ist jede Form von Sexualität, die grundsätzlich davon ausgeht, dass man den Partner wechselt, dass man seinen Geschmack wechselt, dass man mehrere haben will, nicht dem biblischen Bild von gelebter Sexualität entsprechend, sondern gegen den Willen Gottes. Und das letzte Thema und vielleicht kontroverseste oder umstrittenste ist das Thema, ja, was ist denn mit Menschen, die homosexuell empfinden? Die sagen, ja, ich möchte lebenslang verheiratet sein. Ich möchte Treue leben, den biblischen Wert, aber eben nicht mit einem Mann, wenn ich eine Frau bin, sondern mit einer Frau oder mit einem Mann, wenn ich ein Mann bin. Und auch da gibt es in der Bibel einige Stellen zu und ich möchte die nicht alle lesen, ich habe schon lang geredet, aber ich möchte kurz den Römerbrief Kapitel 1 lesen. Dort steht Vers 26 und 27, deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuellen Beziehungen mehr zu Frauen. Wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Viele Briefe in der Bibel, fast alle Briefe, sind Situationsbriefe. Da gibt es ein gewisses Problem und dann kommt Paulus oder Petrus und Johannes und schreibt etwas in diese Situation hinein. Der Römerbrief bildet da größtenteils eine Ausnahme. Der Römerbrief ist der Brief, wo eigentlich am generellsten, am ausführlichsten so eine grundsätzliche Theologie entfaltet wird. Und in diesem Brief an einer sehr zentralen Stelle beschreibt Paulus, dass wir Menschen alle Sünder sind. Und dass wegen unserer Sünde Dinge in diese Welt gekommen sind, die nicht gut sind. Und da wird das eingeordnet, homosexuelles Verlangen, der Wunsch nach homosexuellem Sex, wird als Folge der Sünde eingeordnet. Nicht als Folge einer persönlichen Sünde, du hast gesündigt, deswegen wirst du jetzt homosexuell, sondern als Folge der komplett sündigen Menschheit, die uns alle einschließt. Und sehr klar spricht sich Paulus gegen homosexuellen Sex aus. Manche Theologen halten dann dagegen, dass das ja damals so war und damals homosexueller Sex eigentlich immer Missbrauch war und dass man deswegen nicht auf heute übertragen kann. Und das stimmt, die normalen homosexuellen Beziehungen damals waren missbräuchliche sexuelle Beziehungen. Also der Standard war nicht Mann mit Mann, sondern Mann mit Kind. Und dass ein reiferer Mann, einen jugendlichen Mann quasi als Sexobjekt für sich gebraucht hat. Das war zumindest bei Römern und Griechen weit verbreitet. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Stufe, Ebene, als wenn zwei Erwachsene sich freiwillig dafür entscheiden. Und doch, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Antike beschäftigt, sieht man, dass auch in der Antike, zwar ungewöhnlich, aber doch nicht unbekannt, auch einvernehmliche homosexuelle Partnerschaften bekannt waren und dass es sie gab. Ja, zum Beispiel Platon, einer der bekanntesten griechischen Philosophen, hat darüber so eine Art Schöpfungserzählung geschrieben, wo er beschreibt, dass Gott den Menschen immer mit zwei Sexualitäten geschaffen hat und sie dann irgendwann später getrennt hat. Und jeder Mensch sucht quasi lebenslang sein Gegenstück. Das war so seine Philosophie. Und manche hat er als Doppelmann erschaffen, die suchen dann lebenslang den passenden Mann. Manche hat er als Doppelfrau erschaffen, die wurden dann geteilt, dann suchen sie lebenslang die andere Frau. Und manche, die Mehrheit, hat er als Mann und Frau erschaffen, die hat er dann geteilt und die suchen dann lebenslang das andere Geschlecht. So, das war Platons Erklärung für verschiedene sexuelle Wünsche. Und da war durchaus von einem lebenslangen Aufeinander bezogen sein die Rede. Und trotzdem, Paulus kannte bestimmt diese Geschichte und trotzdem ist für ihn da kein Raum für. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Bibelwissenschaftler, Friedrich Wilhelm Horn. Er ist evangelisch und hat auch mitgewirkt an so einem Papier der evangelischen Kirche zum Thema Sexualität. Und er kommt zu dem Schluss, für Paulus ist die Ehe von Mann und Frau der einzig mögliche Ort gelebter Sexualität. Homosexuelle Lebenspartnerschaften mögen vorgekommen sein, sind aber innerhalb der neutestamentlichen Ethik, also innerhalb des Neuen Testaments der christlichen Ethik, könnte man auch sagen, grundsätzlich undenkbar. Ich selber bejahe das Recht auf homosexuelle Lebenspartnerschaften aus theologischen Überzeugungen ausdrücklich, sage aber auch deutlich, dass ich mich mit dieser Entscheidung klar gegen biblische Vorgaben positioniere. Ich finde das ein bemerkenswertes Zitat, weil hier ist erstmal jemand sehr ehrlich und er sagt, biblisch gesehen, wenn ich das ins Neue Testament schaue und auch ins Alte Testament, kann ich nicht sagen, ja, homosexuelle Partnerschaften sind biblisch, weil sie dort abgelehnt werden. Er selbst aber sagt, aus theologischen Gründen bejahe ich sie trotzdem. Aber ich kann nur von mir sagen, ich kann und möchte das nicht. Ich möchte mich nicht aus theologischen Gründen gegen etwas klar Biblisches positionieren, weil für mich die Bibel die Autorität in der Theologie ist. Natürlich, ich bin Gott begegnet und ich habe Gott kennengelernt und ich habe ihn als Gott der Liebe kennengelernt. Und dann könnte ich sagen, ich setze diese Liebe absolut und es geht doch nur um Liebe und alles andere ist nicht so wichtig. Und das habe ich das Gefühl, tun viele Theologen. Aber die Liebe ist nicht nur etwas Abstraktes, sondern in der Bibel wird sie auch mit konkreten Beschreibungen, konkreten Regeln verbunden. Und somit, ist aus meiner Sicht, wenn ich das ernst nehme, der einzige Weg, sexuelle Enthaltsamkeit zu leben, wenn ich homosexuell empfinde. Und gerade im englischsprachigen Bereich sind dazu in den letzten Jahren auch einige Bücher rausgekommen von Menschen, die schwul sind oder lesbisch sind und die sich bewusst dafür entschieden haben. Ist das für sie leicht? Garantiert nicht. Und trotzdem haben sie eine Entscheidung dafür getroffen, um Gott zu ehren. Für alle, die sagen, ey Martin, das ist mir viel zu kurz, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen, möchte ich euch jetzt mal was empfehlen, und zwar einen Podcast. Ja, der heißt Wahn und Sinn. Ich habe ihn hier mitgebracht. Ein Podcast, der ist zum Beispiel auf Spotify, aber auch auf vielen anderen Plattformen, kostenlos erhältlich. Das sind zwei Pastoren und Theologen, Dr. Bernhard Olpen und David Kunz. Achtung, gleicher Nachname. Mein Bruder und sein leitender Pastor und er machen das gemeinsam. Die haben sich sehr ausführlich und biblisch in 3 Folgen ihres Podcasts auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich kann euch das nur sehr ans Herz legen, wenn ihr sagt, ich will mehr darüber wissen, ich will mich mehr damit auseinandersetzen, finde ich ein sehr gutes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn ihr sagt, ey Martin, was du da erzählst, dann kann ich überhaupt nicht leben, dann komm auf mich zu. Ja, also für mich ist das kein Thema, wo ich sage, raus aus der Gemeinde, lasst uns darüber reden. Lasst uns gemeinsam ringen und gemeinsam kämpfen, den richtigen biblischen Weg zu finden. Ich möchte langsam zum Schluss kommen, habe aber noch 2 Bibelverse. Der erste ist Galater 3, Vers 28. Und das ist jetzt eine Herausforderung für uns alle. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Was ist der Kern deiner Identität? Bist du Schwabe, Sigmaringer, bist du Mann, Frau, Arzt, Angestellter, Ehemann, Kind? Was ist der Kern deiner Identität? Wenn du darüber nachdenkst, was dich ausmacht, wer du bist, an was denkst du zuerst? Und Paulus macht hier klar, dass der Kern unserer Identität unsere Verbindung zu Jesus Christus sein soll. Dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir in ihm eine neue Schöpfung sind. Ja? Wir alle denken, wir freuen uns auf den Himmel, aber wenn ich mir Jesus, also an anderer Stelle, lese, was Jesus sagt, dann sagt er, dass im Himmel weder Mann noch Frau sein werden. Das ist mir ein bisschen suspekt. Was, warum werde ich im Himmel weder Mann noch Frau sein? Ich kann mir eine Identität, wo ich kein Mann bin, schwierig vorstellen, weil ich irgendwie doch ein Mann bin. Aber irgendwie wird Jesus mich umgestalten, dass ich im Himmel nicht mehr klassischerweise ein Mann sein werde. Und Paulus sagt, dass eigentlich jetzt schon auf dieser Welt der Kern unserer Identität nicht mehr unser Geschlecht sein sollte. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema in dieser Debatte. In dieser Debatte rund um Sexualität spricht man häufig von sexueller Identität. Und damit wird zumindest teilweise die Sexualität zum Kern meiner Identität erhoben. Ich bin. Aber zuerst bin ich Kind Gottes. Zuerst bin ich Nachfolger von Jesus. Das muss und soll als Christ Kern unserer Identität sein. Und damit haben wir alle unsere Herausforderungen. Und dazu möchte ich uns alle herausfordern. Lasst uns unsere Identität zuerst an Jesus hängen. Und das zweite ist so ein schöner Vers, der immer so auf so christlichen Kavol-Postern steht. Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für alle, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ich glaube, der Vers ist gar nicht so romantisch, wie er klingt. Weil da steht nicht, dass alles für uns sich gut anfühlt. Da steht nicht, dass alles, was uns passiert, etwas Schönes ist. Oh, wir genießen es, wir schweben auf Wolke 7. Sondern da steht, dass letztlich alles Gott zum Guten nutzen will. Ja? Für Jesus bedeutet das, am Kreuz zu sterben. Das war das, was Gott letztlich zum Guten geführt hat. Schmerz und Leid. Und Gott verspricht uns, wenn wir ihm nachfolgen, kein Leben auf Wolke 7. Aber er verspricht uns, dass er all unseren Frust, wenn wir uns davon nicht beherrschen lassen, sondern immer wieder neu unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir letztlich an Gott festhalten, dann wird er das Schlechte und das Herausfordernde letztlich zum Guten nutzen. Und wir glauben auch an einen Gott, der alles verändern kann. Keine Situation, kein Problem ist zu groß für ihn. Ich möchte gern beten. Gott, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast als Wesen mit Sexualität, als sexuelle Wesen, als Mann und Frau. Und manchmal wünschte ich mir irgendwie, das wäre einfacher und es würde weniger Konflikte geben und alle sollten doch glücklich sein, Herr. Und so ist die Welt aber nicht. Aber ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du uns allen hilfst, trotz Frust, gerade im sexuellen Bereich, trotz Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, immer wieder unser Vertrauen auf dich zu setzen und uns letztlich zuerst mit dir und an dir und in dir zu identifizieren. Und wenn wir in konkreten Herausforderungen stehen, wenn da konkrete Fragen und Probleme in diesem Bereich in unserem Leben sind, dann bitte hilf uns, gute Wege zu finden, wie wir damit umgehen. Hilf uns, Gesprächspartner zu finden, mit denen wir offen und ehrlich darüber sprechen können. Hilf uns, als Gemeinde ein Ort zu sein, wo wir uns auch in solchen Themen gemeinsam unterstützen, uns lieben und annehmen, so wie wir sind, und uns im Gebet tragen. Amen.